ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Und nun sitzt er mir also gegenüber und ich freue mich sehr und möchte dennoch des Formates halber erst einmal nach dem Namen fragen.
Manuel Frey.
Wann sind Sie geboren, Herr Frey?
Am 21. Mai 1964 in Bamberg.
In Bamberg. Und was ist Ihre Profession? Wie würden Sie sich selbst benennen?
Ich bin von Hause aus Historiker, Gesellschaftswissenschaftler, Soziologe, habe auch ein bisschen Philosophie studiert und bin eigentlich ein Allrounder, was das Fördern angeht. Ich bin ein Ermöglicher.
Was treibt Sie an?
Mich treiben eigentlich die Ideen der Menschen an, die zu uns kommen in die Stiftung und die uns fragen, wie sie ihre Ideen umsetzen können. Und das hat etwas sehr Kreatives. Das löst auch bei mir Ideen aus, wie man diesen Menschen helfen könnte, wie man sie gut berät, dass man ihnen bei der Umsetzung ihres Projektes hilft.
Also steckt dahinter vielleicht so eine Art Faszination für Weltgestaltung?
Das ist schön gesagt. Ich würde sagen, ja, tatsächlich.
Ja. Wo wir gerade von der Welt zum Zuhause kommen, wo fühlen Sie sich zu Hause?
Zu Hause fühle ich mich tatsächlich zu Hause, vor meinen Büchern, bei meiner Familie, in der Wohnung. Das ist eigentlich für mich das Zuhause.
Wo stehen denn die Bücher? In welcher Stadt?
Die stehen in Dresden, in der Landeshauptstadt.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt, Herr Frey?
Wenn mich Musik berührt, dann ist es Musik, die auch Erinnerungen anspricht, die in die Tiefe geht, bis in die Kindheit zurück. Ich war auf einer Veranstaltung, Gefilte Fest, ein kleiner Dresdner Verein. Die versuchen, jüdisches Leben, jüdische Religion, Glaubensinhalte durch das Essen zu vermitteln. Mhm. Und da haben wir zusammen gesungen, Shalom Kavarim, Entschuldigung, zum Shabbat gesungen. Und das war für mich das erste Mal, dass ich das mit jüdischen Menschen zusammen gesungen habe. Und da fiel mir ein, dass ich das ja von der Kindheit kenne, aus der katholischen Kirche. Wir haben das damals im Gottesdienst gesungen und das war eine Erinnerung, die mich sehr bewegt hat und auch dieses gemeinsame Singen hat mich sehr bewegt.
Das ist schön, wenn es da eine Verbindung gibt zwischen unterschiedlichen Konfessionen, über die Musik vor allem. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Das ist ein Buch von Alexander Estis, das ich gerade lese. Ah. Das ist der Stadtschreiber von Dresden. Ja. Und er hat ein Buch geschrieben, wo das jiddische Wort Schmonzes im Titel vorkommt. Und das Buch ist ganz frisch jetzt erschienen. Das sind ja kleine Geschichten, wo er sehr lebensklug über ja, sein Dasein als jüdischer Mensch spricht, über jüdische Glaubensinhalte, über Begriffe und vor allem auch über jüdische Witze und jüdischen Humor. Sehr unterhaltsam, kann ich nur empfehlen.
Ja, den Autor kann man insgesamt, glaube ich, gut empfehlen. Wir hatten ihn schon mal hier bei MDR Kultur trifft und in dem Zuge habe ich sein Werk ein bisschen auch kennenlernen dürfen. Wunderbar, was er schreibt. Herr Frey, wie beginnt Ihr Tag?
Ganz klassisch mit einer Tasse Bohnenkaffee.
MDR Kultur trifft heute mit Manuel Frey. Er ist der Vorsitzende der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Das jüdische Jahr in Sachsen beginnt am 14. Dezember. Überschrieben mit dem Wort Tacheles. Ein offenes Wort. Und das sei jetzt auch mit dem Stiftungsvorsitzenden der Kulturstiftung Sachsen gewechselt, mit Manuel Frey. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Das Wort Tacheles, ist das so ein bisschen auch bei Ihnen im alltäglichen Gebrauch? Ja, ist das so in Ihrem Munde vorhanden sozusagen?
Das ist so, ja. Tacheles heißt ja Klartext reden. Jetzt sprechen wir mal miteinander. Jetzt gehen wir mal, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, ins Gespräch. Mhm. Und insofern ist das eigentlich das passende Wort für dieses Themenjahr. Wir reden miteinander und es führt auch an die Wurzeln dessen, was unsere Kultur auch ausmacht. Man spricht miteinander, man tauscht Meinungen aus. Und ich bin sehr froh, dass für dieses Themenjahr dieses Wort ausgewählt wurde.
Gab es noch irgendwelche Konkurrenten, irgendwelche anderen Wörter?
Ja, ich habe mal so aus dem Gremien gehört, Techtelmechtel war auch mal mit dabei. Finde ich auch ein sehr witziges Wort, das aber ganz andere Assoziationen freilegt. Also Tacheles ist aus meiner Sicht der Favorit.
Mhm. Wir haben 2021, das müssen wir uns jetzt auch vergegenwärtigen, das war ja Corona-Pandemie noch in diesem Jahr, da war das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und jetzt kommt also nochmal der Fokus auf Sachsen. Und der Anlass dafür ist ja die Gründung des ersten sächsischen Landesverbandes der jüdischen Gemeinden vor genau 100 Jahren. Und es ist ein Dachverband, ein Interessenvertreter der jüdischen Gemeinden und Gemeinschaften. Und ich lese, die Kulturstiftung ist Initiator dieses Festjahres. Wie ist es dazu gekommen?
Also die Kulturstiftung ist, und da bin ich sehr froh darüber, beauftragt worden, dieses Festjahr mitzugestalten. Mhm. Wir sind aber nicht die Initiatoren. Die Initiative kam tatsächlich aus der sächsischen Landesregierung. Also es ist in einem demokratischen Prozess gewissermaßen, ist diese Idee entwickelt worden. Es ist, wenn man so möchte, eine politische Idee. Und wir haben als Kulturstiftung auch die Aufgabe, diese Idee unter die Menschen zu bringen, mit unseren Möglichkeiten.
Ich denke mal, wenn man Historiker ist, studierter, gelernter Historiker in der DNA, dann wird Sie das sicherlich auch interessieren, dieser Dachverband, die Geschichte dieses Dachverbands, 100 Jahre jüdisches Leben in Sachsen. Was beeindruckt Sie an dieser Geschichte besonders? Wo verfangen Sie sich da als Historiker?
Naja, die Geschichte des jüdischen Lebens in Sachsen ist ja wesentlich älter als diese 100 Jahre, die der Dachverband existiert. Ich glaube, gehört zu haben.
Habe ich gesagt, 100 Jahre jüdisches Leben? Das ist natürlich Quatsch. Ich meine dem Dachverband. Ja.
Ja, der Dachverband ist eine etwas spätere Zusammenführung der verschiedenen jüdischen Gemeinden. Wir haben eine Jury, die für uns Kulturprojekte für das Themenjahr auswählt. Und da haben wir ein Mitglied im Präsidium des Landesverbandes, bei uns auch als Jurymitglied, Küff Kaufmann, der aus Leipzig lange das Ariowitsch-Haus dort geleitet hat. Und das ist eine Persönlichkeit, die mich sehr beeindruckt hat. Und das zeigt mir auch ein bisschen, was für eine Aufgabe vielleicht dieser Verband hat, nämlich mit Weisheit und Klugheit das Geschick der jüdischen Gemeinden durch die Zeitläufte zu steuern.
Mhm. Es gab einen großen Knick in den jüdischen Gesellschaften in Sachsen, nämlich während der DDR, wo man wegen Angst vor Repressalien dann doch woanders hingegangen ist. Nach der DDR kamen dann jüdische Menschen zurück als die sogenannten Kontingentflüchtlinge. Und nun heute, was würden Sie sagen, was ist das für eine Gemeinschaft, für eine Gemeinde, die sich da, also woraus setzt sie sich so zusammen? Was sind das so für Menschen, die sich da zusammenfinden?
Also ich kann das nur aus der Außenperspektive schildern, das muss ich dazu sagen. Ich bin ja ein nicht-jüdischer Mensch, ich habe keinen jüdischen Hintergrund und ich beobachte letztlich von außen, was da gerade passiert. Dieser enorme Strom an jüdischen Kontingentflüchtlingen in den 90er Jahren, die auch heute noch das Gemeindeleben bestimmen. Wir haben für unser Themenjahr vor allem auch Kontakt gesucht zu jungen Künstlerinnen und Künstlern, die aus Israel jetzt erst in den letzten Jahren häufig über Berlin nach Sachsen gekommen sind. Mhm. Und auch das sind für mich ganz spannende, beeindruckende Menschen, weil ich daran auch sehen kann, wie geht man eigentlich mit Krisen um? Wie gehen diese jungen Leute mit der Situation um, die gerade weltweit auch durch den Gaza-Krieg entstanden ist? Und dann haben wir ja noch in Sachsen die, sagen wir mal, Diaspora-Juden, das heißt die Jüdinnen und Juden, die hier aufgewachsen sind, die hier ihre Familien haben, die hier ihren Alltag leben, die aber gar nicht zu einer Gemeinde gehören. Also es ist eine bunte, vielfältige Gesellschaft und Gemeinschaft.
Die sicherlich auch in den 90ern erstmal ihre eigenen Gepflogenheiten wiederfinden musste. Ich kann mich erinnern, ich hatte eine Rabbinerin hier auch bei MDR Kultur trifft, die sagte, sie kannte aus ihrer Kindheit eigentlich nur das Brot, das sie einmal im Jahr gebacken haben, als Ritual, noch als Relikt quasi aus dem jüdischen Leben. Und sie wusste gar nicht, dass sie jüdische Vorfahren hatte. Also ich könnte mir vorstellen, ich muss noch dazu sagen, sie saß als Rabbinerin vor mir. Das war für mich unfassbar beeindruckend. Das war wirklich ein wunderbares Treffen, eine schöne Begegnung. Ich könnte mir vorstellen, dass da doch Menschen mit wirklich unterschiedlichsten und wahnsinnig interessanten Lebenswegen dann auch zusammenkommen können. Haben Sie ein Angebot sozusagen, um eben dort auch wirklich in Kontakt zu treten, Menschen und ihre Lebenslinien etwas kennenzulernen im Tacheles-Jahr?
Na, unser Angebot als Kulturstiftung ist unser Förderprogramm. Wir haben ein Förderprogramm aufgelegt und meine Kolleginnen und Kollegen, das bin ja nicht ich alleine, sondern wir sind ja ein Team in der Kulturstiftung, wir beraten jüdische, aber auch nicht jüdische Menschen, die Projekte durchführen wollen zum jüdischen Themenjahr. Das ist etwas vielleicht, was noch mal ganz wichtig zum Verständnis ist. Tacheles 2026 ist kein Jahr, das einen Intendanten hat oder eine Intendantin, die irgendwo sitzt und jetzt berühmte Künstler aus aller Welt einlädt, die dann Konzerte veranstalten, sondern uns geht es um etwas ganz anderes. Wir sprechen Menschen an in Vereinen, in Initiativen, die wir kennen aus anderen Zusammenhängen und sagen, wollt ihr euch nicht am jüdischen Themenjahr beteiligen? Also mitunter sind wir schon auch ein bisschen dafür verantwortlich in unseren Workshops, in unseren Netzwerken, dass es überhaupt Menschen gibt, die dann sagen, ja, warum eigentlich nicht? Warum machen wir jetzt nicht mal auch unseren Beitrag zum Jahr der jüdischen Kultur?
Nun haben wir es in diesem Jahr ganz besonders nochmal zu tun mit einem massiv gekürzten Haushalt, auch in Sachsen. Wie hat das jetzt mit Ihrer Arbeit bezüglich des Tacheles-Jahres interferiert?
Haushaltsfragen sind in der aktuellen Zeit immer schwierige Fragen. Da sprechen Sie einen heiklen Punkt an. Es ist für das Tacheles-Jahr, vielleicht könnte man das so sagen, es wäre schön, wenn auch noch mehr Mittel zur Verfügung gestanden hätten, einfach weil es so viele Ideen gibt. Wir haben in das Land hineingerufen und es kamen wunderbare Ideen zurück und wir mussten einigen Menschen doch sagen, ja, tut uns leid, wir haben jetzt einfach kein Geld mehr, ihr könnt jetzt euer Projekt in diesem Rahmen nicht umsetzen. Das hat mir sehr leid getan. Andererseits wiederum haben wir von allen Seiten, von der Staatsregierung, von unserem Staatsministerium, Frau Staatsministerin Klepsch, eine große Unterstützung erfahren. Also man hat von überall her Geld zusammengekratzt und hat gesagt, bitteschön, das stecken wir jetzt noch in euer Förderprogramm. Das hilft und dient einem guten Zweck. Also ich würde sagen, das Engagement auch hinter den Kulissen war riesig.
Wie kann man sich das Volumen vorstellen? Wie viel war da zur Verfügung?
Also wir haben in den Jahren 2023 bis 2025 etwa 600.000 Euro zur Verfügung gehabt. Und wir haben jetzt für das Themenjahr an sich, also für das Jahr Tacheles 2026, etwa 1,2 Millionen zur Verfügung gehabt, 1,2 Millionen Euro. Und wir haben dafür 92 Vorhaben fördern können. Das ist aber nur das, was wir machen. Wir haben ja auch noch ein Projektteam in Chemnitz im Museum für Archäologie, im Landesmuseum dort. Und dieses Projektteam organisiert auch Projekte. Also es gibt von verschiedenen Seiten aus Initiativen und Bemühungen, dass das ein lebendiges Themenjahr wird.
Manuel Frey, Sie hatten schon im Steckbrief erwähnt, dass es ein jiddisches Lied gibt, Shalom Chaverin oder Chaverim, das Ihnen sehr am Herzen liegt und wir haben das für Sie rausgesucht. Markus Hoffmeister interpretiert Shalom Chaverin.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Manuel Frei, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Das ist der französische Philosoph Michel de Montaigne. Vom Schaukeln der Dinge, das ist ein Begriff, der mich fasziniert hat. Es ist ein Essay von ihm, die Essays sind eines der berühmtesten Bücher überhaupt im Bereich der Philosophie. Und Montaigne hat sich sein ganzes Leben auf eine sehr angenehme, freundliche, menschliche Art und Weise mit sich selbst beschäftigt. Gar nicht egoistisch, sondern er hat einfach über sich und über das Leben nachgedacht. Und das Schaukeln der Dinge meint, dass man sich selbst immer nur im Augenblick wahrnehmen kann und dass es immer ein Auf und Ab gibt und dass wir immer unterwegs sind.
Sie haben, glaube ich, eine kleine Bibliothek zu Hause. Was heißt klein? Also wie viel Raum nimmt die sozusagen ein bei Ihnen?
Das ist eine Bücherwand, also ein Bücherregal, ein großes Bücherregal, sagen wir es so.
Okay. In Metern macht man das ja gerne. Wie viel Regalmeter werden das wohl so sein?
Das habe ich nie gezählt, aber Sie können sich vorstellen, als Historiker habe ich einige Bücher zu Hause.
Zurück zum Protokoll. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Das hat mich gefreut, dass Sie das gefragt haben, weil das ist etwas, wo ich dann drüber nachgedacht habe. Und es war tatsächlich Schullektüre. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber es gibt ein Buch von Ödun von Horvath, Jugend ohne Gott. Das habe ich als 15-, 16-Jähriger lesen müssen, damals in der Schule. Und das war für mich bis heute ein prägendes Erlebnis, dieses Buch, weil es einen Perspektivwechsel in sich hat. Man hat ja als Schüler naturgemäß ein eher distanziertes Verhältnis zu Lehrern und zu Schule. Und in diesem Buch geht es darum, wie ein Lehrer seine Schüler empfindet, wie sich seine Umgebung im Nationalsozialismus wandelt, wie plötzlich dieses Terrorregime in den Alltag einsickert und die Köpfe der Schüler verwüstet. Und das hat mich sehr fasziniert. Wie kann man leben in einer Gesellschaft, die nicht demokratisch ist, die totalitär ist? Das führt Ödün von Horvath in diesem Buch vor. Deswegen ist das für mich bis heute so eine Art Leitbuch gewesen und geblieben.
Der Perspektivwechsel ist eine ganz wichtige Übung und gar nicht so einfach mitunter. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Zu Hause beim Abendbrot mit der Familie, wenn die Kinder kommen und aus der Schule erzählen und wir Witze machen.
Woran glauben Sie?
Da sind wir wieder bei Montaigne, an das Menschliche im Menschen. Montaigne sagt an einer Stelle, dass jeder Mensch die ganze Menschheit letztlich in sich trägt. Und das finde ich sehr schön. Das ist übrigens etwas, was in der jüdischen Religion sehr stark verankert ist. Dieser Wille zum Menschsein, zur Menschlichkeit. Und auch das ist etwas, was mir in dem jüdischen Themenjahr immer wieder begegnet. Also das sind so vielfältige Spiegelungen, die mich sehr glücklich machen.
Was finden Sie schwerer, Herr Frei, anfangen oder aufhören?
Das ist ganz leicht, das ist das Aufhören. Aufhören ist ganz schwer. Anfangen ist leicht, es gibt so viele Ideen, die einem zufliegen. Und jetzt beginnen wir mit dem jüdischen Themenjahr und ich mag nicht ans Aufhören denken, sondern ich freue mich auf den Anfang.
Manuel Frei ist zu Gast bei MDR Kultur trifft. Sie sind geboren 1964 in Bamberg. In was für einem Umfeld sind Sie da groß geworden?
In einer katholischen Familie. Meine Eltern waren beide Lehrer, waren sehr christlich orientiert und ich bin in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, war Pfadfinder, habe in einem Domchor gesungen. Also alles sehr christlich geprägt, wie man sich das vielleicht heute gar nicht mehr so vorstellen kann.
Bamberg ist ja ein großer Ort der römisch-katholischen Kirche und trotzdem gab es da möglicherweise auch sozusagen Türen zu anderen Konfessionen, vielleicht auch zu einem Weiterdenken vom Religionsbegriff?
Ja, das ist so. Da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen. Das war ja damals meine Kindheit. Ich bin ja schon etwas älter. Das ist die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils gewesen, wo die Kirche sich auch geöffnet hat und wo man auch von der Kirche aus versucht hat, sich auch anderen Religionen zu öffnen. Ich erinnere mich an Familiengottesdienste zum Beispiel, wo eben auch jüdische Lieder gesungen wurden, jüdische Volkslieder wie Shalom Kavarim. Also deswegen, das ist für mich, ich hatte das Glück gewissermaßen, ein katholisches Familienleben, Familienalltag in einer Zeit zu erleben, wo sich das geöffnet hat, wo es toleranter wurde, wo man sich auch anderen Religionen geöffnet hat.
Das ist ja faszinierend, dass also genau diese Begebenheit, die Sie jetzt gerade beschreiben, bis ins Heute ja im Grunde irgendwie hineinreicht und Ihnen ja offenbar für Ihre Arbeit, die Sie jetzt machen, auch irgendwie zuträglich ist, oder? Wie so ein kleiner Samenkorn, der damals schon gesät worden ist.
Das ist so. Ich überlege da oft aus der Rückschau, scheint es einem ja im Leben oftmals zu sein, dass das jetzt eigentlich eine logische Fortentwicklung war und eine Kette und alles baut aufeinander auf und man vergisst die Zufälle und denkt, alles ist folgerichtig entwickelt. Aber ja, Sie haben recht, vieles von dem, was ich in der Kindheit erlebt habe, trägt mich dann auch bis heute.
Das ist ja im Prinzip ein Plädoyer dafür, dass also solche Aktionen, von denen man meint, sie sind vielleicht von oben oktroyiert, jetzt in diesem Falle von der katholischen Kirche, dass es dann doch irgendwie später im Leben dann mal Früchte tragen kann und für einen irgendwie auch nochmal eine Tür öffnet. Finde ich sehr schön zu hören irgendwie. Rein von der Förderung her sind Sie einer derjenigen oder eine ganz wesentliche Figur, der das Tacheles ja ermöglicht gemacht hat. Gibt es da bei Ihnen irgendwie auch noch mal jetzt im späteren Leben auch noch mal irgendwie einen speziellen Bezug zur jüdischen Kultur?
Ja, es hat lange gedauert, bis ich wirklich mit lebendigen jüdischen Menschen auch zu tun hatte. Das ist auch kein Wunder. Es gibt ja in Sachsen in den jüdischen Gemeinden nur etwa 2500, 2700 Gemeindemitglieder, habe ich jetzt vor kurzem gelesen. Mhm. Das sieht man schon. Das ist gar nicht so leicht im Alltag überhaupt jüdischen Menschen zu begegnen. Und die Jüdinnen und Juden, die mich begeistert haben, das waren tatsächlich Autoren, Autorinnen und Autoren. Also ich bin auf das Jüdische eigentlich zuerst als Student gestoßen, über Bücher von Hannah Arendt zum Beispiel, von Walter Benjamin, Theodor Adorno. Das waren so die Heroen meiner Kindheit. Aber nicht Kindheit, Jugend, Entschuldigung. Aber was mich natürlich fasziniert hat, das ist auch die literarische Seite, nicht nur die philosophische Seite des Judentums, sondern auch die literarische. Und Stefan Zweig, den viele kennen, der berühmte Schriftsteller der 20er Jahre, der hat mal ein Buch geschrieben, Die Welt von gestern. Und da schreibt er, der eigentliche Wille des Juden ist sein immanentes Ideal, der Aufstieg ins Geistige und in die Kultur. Und das ist für mich bei unserem Themenjahr jüdische Kultur so wichtig. Ich glaube, wenn wir von Kultur sprechen, dann muss uns klar sein, was für eine immense Bedeutung jüdische Menschen, jüdische Wissenschaftler und Autoren in der Kultur hatten. Das haben sie heute nicht mehr. Das war vor 100 Jahren viel stärker als heute. Und unser Themenjahr erinnert auch daran, an diese Menschen, die durch ihre Bücher heute noch präsent sind.
Mhm. Sie haben sich an der Technischen Universität in Dresden habilitiert und zwar mit einer Arbeit über Sammler, Stifter und Mäzene in der Bürgergesellschaft. Das scheint mir wie so eine Grundlage Ihrer heutigen Arbeit irgendwie zu sein. Also welche Rolle spielen denn Sammler, Stifter, Mäzene heute eigentlich noch in der Förderung? Ist das alles jetzt Staat oder gibt es diesen Anteil irgendwie auch noch?
Der Anteil heute an also jüdischer Mäzeninnen, Mäzene ist verschwindend gering. Wir haben ganz wunderbare Beispiele in Dresden, die Stifterfamilie Arnold zum Beispiel, die heute noch einen Kontakt zu dieser Stadt hält und dort auch mäzenatisch tätig ist. Das sind aber große Ausnahmen. Und mit der Vernichtung des europäischen und auch des deutschen Judentums in der Zeit des Nationalsozialismus sind natürlich auch die Stifter und Mäzene verschwunden. Die Unternehmer, die wohlhabenden Bankiers, die hier auch im Freistaat Sachsen die Kultureinrichtungen unterstützt haben. Ich bin ganz froh zum Beispiel, dass es in Leipzig jetzt im Museum der Bildenden Künste dort ein Projekt gibt, wo man wieder auf die jüdischen Stifter und Mäzene hinweist, wo man die Leerstellen ganz bewusst versucht zu schließen und wo man jetzt jetzt in die Archive geht und sagt, wie kommt eigentlich dieses Bild ins Museum? Das hat uns doch eine jüdische Mäzenin geschenkt. Jetzt gucken wir mal, was hatte die eigentlich für Namen, wo kam das her? Und das wieder sichtbar zu machen, das ist auch ein Teil, ein wichtiger Teil dieses Themenjahres Tacheles.
Ist es schwierig, über Stifter, Mäzene aus dem jüdischen Bereich zu sprechen, weil das dann irgendwie so einen Stereotypen bedient? Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen, ist das eigentlich richtig, das so auf diese Weise zu betrachten, oder landet man da irgendwie in so einer Stigmatisierung oder in so einer Stereotypisierung?
Glaube ich in dem Fall nicht. Wenn man sich das Mäzenatentum vor 1945 anschaut, dann waren da sehr viele Nichtjuden dabei. Mhm. Also auch da waren jüdische Stifter eher in der Minderheit. Mhm. Also das taugt jetzt nicht für ein Stereotyp. Mhm. Das wirkt jetzt vielleicht so, weil ich das gerade so stark gemacht habe. Aber es gab genauso viele nichtjüdische Unternehmer, die sich sehr stark für Kunst und Kultur, aber auch für soziale Zwecke engagiert haben. No? Also Sie müssen nur heute einen Blick in die Stiftungslandschaft werfen. Da sind sehr viele Menschen aktiv als Stifter, als Mäzene. Die wenigsten davon sind heute Menschen mit jüdischem Hintergrund.
Ist es heute tatsächlich noch so? Ist das ein realistischer Prozentsatz von Menschen, die sich privat engagieren, um Kultur möglich zu machen? Also sehen Sie da immer noch ein lebendiges Mäzenatentum heute? Vielleicht verkleinert, aber spielt es eine Rolle?
Ganz am Rande. Also ganz es Rande. Ist, spielt heute nicht mehr die Rolle, die es früher gespielt hat. Das hat verschiedene Gründe. Das hat auch Gründe, dass sich Gesellschaften insgesamt verändern, dass es die tragende soziale Schicht, nämlich das Bürgertum, heute in dieser Form nicht mehr gibt. Mhm. Das waren ja alles Bürger. Das waren wohlhabende und gebildete Bürger. Heute gibt es noch sehr viele wohlhabende und reiche Menschen. Aber ob die dann in jedem Fall unbedingt Bürger sind und sich auch selbst so sehen würden, das steht noch auf einem anderen Blatt.
Ist vielleicht auch irgendwo eine Folge eines bestimmten Fördersystems, oder? Wir haben jetzt hier einen starken Schwerpunkt auf dem staatlichen Fördersystem. Jetzt als Vergleich vielleicht die USA, die funktionieren da ja ganz anders. Und manchmal frage ich mich, und vielleicht kann ich das Sie jetzt auch fragen, jetzt wo die Haushalte so schwierig sind und wo so viel Gelder wegbrechen, gibt es da möglicherweise irgendwann eine Tendenz zur Privatisierung von Kultur etwa?
Das Schwierige, dass in der Situation, in der wir gerade sind, ist, dass es ja der Wirtschaft insgesamt nicht gut geht. Das heißt, die Unternehmer, die müssen selber schauen, wo sie bleiben. Und deswegen können wir gerade in einer solchen Krisenzeit, die wir aktuell erleben, nicht erwarten, dass, sagen wir mal, aus freien Stücken von privater Hand viel Geld in den Kunst- und Kulturbereich fließt. Aber ich glaube trotzdem, dass es gelingt, wenn man Menschen insgesamt für Kunst und Kultur begeistert, dass man es auch im, sagen wir mal, etwas kleineren Bereich Mittel akquirieren kann, wenn die Menschen zusammenhelfen. Es gibt Crowdfunding-Plattformen. Stimmt, ja. Das ist eine moderne Form der Unterstützung. Es gibt Spenden. Die Hutspende ist bei vielen Projekten, die wir auch unterstützen, gar nicht gering zu schätzen.
Also vielleicht eher die Spende des kleinen Mannes, die dann aber in Summe vielleicht doch einen Anteil ergeben kann.
Ne? Richtig. Mhm. Und auch das ist ein wichtiger Punkt. Kulturförderung, wenn sie der Staat vornimmt, hat auch eine demokratisierende Funktion. Das heißt, wir gucken immer, es sind ja öffentliche Mittel, mit denen wir umgehen. Wie können wir wieder die Öffentlichkeit erreichen? Wie können wir die Menschen aktivieren, dass sie vielleicht auch sich wieder stärker für Staat und Gesellschaft engagieren?
MDR Kultur trifft. Heute der Direktor der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, Manuel Frey, ist zu Gast. Schön, dass Sie da sind. In den Vorbereitungen auf das Tacheles-Jahr, das ja nun eingeläutet wird, das lief ja schon einige Jahre lang, diese Vorbereitung, und mitten in diese Vorbereitung rein kam am 7. Oktober 2023 das Massaker der Hamas in Israel. Was haben Sie in diesen Tagen der Vorbereitung jetzt für das Tacheles-Jahr da wahrgenommen? Im Team, wie haben Sie das selber wahrgenommen, was da passiert ist?
Das war für uns alle unglaublich bestürzend. Die Fernsehbilder, die Berichte, das war für mich als Historiker wie eines dieser Pogrome, die man aus den mittelalterlichen Urkunden findet, aus den Zeiten der Kreuzzüge, wo Nachbarn über jüdische Menschen herfallen und sie umbringen. Dieser Zivilisationsbruch war für uns alle, glaube ich, im Team unglaublich ergreifend und bestürzend. Vielleicht hat das der Historiker und Professor Michael Wolfsohn am besten auf den Begriff gebracht. Er hat gesagt, Israel ist für uns Juden in aller Welt ein Refugium, ein Rückzugsort. Ihr als Deutsche habt diesen Rückzugsort nicht. Wenn bei euch im Land was passiert, dann seid ihr auf euch selbst angewiesen. Wir haben immer noch Israel und diesen Rückzugsort, den wollten sie uns nehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch die jüdischen Menschen in Sachsen, die sich auch auf dieses eigentlich sehr freudvolle und friedvolle Themenjahr vorbereiten wollten, sehr bestürzt und verunsichert hat.
Muss man sagen, dass dieser Rückzugsort ja mehrfach hart angegriffen worden ist und in Folge dann dieses Angriffes der Hamas am 7. Oktober dann ja auch mit einer ordentlichen Härte auf Palästina von der israelischen Regierung zurückgeschlagen worden ist und daraufhin dann, also in so vielen Ländern, ein Antisemitismus plötzlich zutage kam, der, glaube ich, auch viele auch irgendwie überrascht hat. Inwiefern hat das jetzt Einfluss gehabt auf die Planung des Tacheles-Jahres?
Es hatte auf die Planung selbst keinen Einfluss. Also das, was wir uns vorgestellt haben, Menschen zu aktivieren, das haben wir, glaube ich, sehr erfolgreich durchgeführt. Mhm. Wir machen uns aber schon Gedanken über die Sicherheitslage zum Beispiel. Mhm. Wir sind auch in Kontakt mit den Polizeibehörden. Wir haben das im Vorfeld uns angeschaut, welche Veranstaltungen sind möglicherweise problematischer als andere. Gleichzeitig wollen wir aber auch die Menschen nicht verunsichern, sondern man möchte ja jetzt auch zu einer Veranstaltung im jüdischen Themenjahr gehen und möchte sich auf dieser Veranstaltung erfreuen, an einem Konzert jüdischer Musiker, an einer Kunstausstellung, wie auch immer. Mhm. Also das ist ein Punkt, der uns natürlich Gedanken macht. Der kam dazu durch dieses Massaker der Hamas. Und ja, die Hamas ist ja nicht nur eine militärische Organisation, sie ist auch eine Propagandaorganisation und die Hamas-Propaganda hat es sehr geschickt verstanden, auch in, sagen wir mal, Teile der künstlerischen und kulturellen Kreise einzusickern. Mhm. Auch das hat uns im Vorfeld beschäftigt, auch da sind wir sensibel und aufmerksam.
Ich hatte nun das Glück, in den vergangenen 2 Jahren mehrfach Interviews mit Jazzmusikern zu führen, die auch israelischen Ursprungs sind, teilweise auch in Israel leben. Und ich habe tatsächlich immer wieder den Satz gehört, nein, das gehört zu unserer DNA, uns von diesen Sorgen frei zu machen und wenn es dann soweit ist, zu feiern und den hellen Geist sozusagen aufleben zu lassen. Und danach möchte ich jetzt auch fragen, hat das Team das insoweit also auch beeinflusst oder kann man jetzt sagen, nein? Wir stoßen an, Lechaim, und es wird ein Fest.
Letzteres.
Der Geist ist ungebrochen.
Es wird ein Fest.
Ja, dann lassen Sie uns doch mal auf die Eröffnungsveranstaltung gucken. Redner sind benannt und zwar, also ja, sehr berühmte Redner. Es ist eine öffentliche Veranstaltung, jeder kann kommen. Und für alle, die Chanukka, also das Lichtfest, jetzt noch nicht kennen und die Geschichte dazu, vielleicht können Sie ein bisschen erzählen. Was erwartet die Menschen?
Ja, ich glaube, die Veranstalter haben sich bemüht, auch etwas Besonderes zu schaffen. Wenn man das Programm anguckt, ich habe es gerade vor mir liegen, dann findet man darin Dinge, die, ja, sagen wir mal, erwartbar sind. Die Begrüßung, die Grußworte, die Musik. Und dann kommt da ein Punkt, der heißt Humor. Da wird man sich möglicherweise fragen, ich bin da sehr gespannt auf diesen Punkt, weil ich den üblicherweise bei solchen Veranstaltungen nicht finde. Und da wird Bernd Lutz Lange, ein sächsischer Kabarettist, einen humorvollen Blick auf die jüdisch-sächsische Geschichte werfen. Und anschließend gibt es ein Podium mit jungen jüdischen Stimmen und Perspektiven, das von Dr. Nora Pester moderiert wird. Das sind beides Punkte des Programms, auf die ich mich neben allen anderen natürlich auch ganz besonders freue.
Vielleicht können wir das an dieser Stelle auch als ausgelassenen Punkt sozusagen markieren, dass man viel zu selten den Punkt Humor einfügt. Da wollen wir natürlich gerne dran Spaß haben. Das Chanukka-Fest allerdings, was jetzt quasi ja zusammenfällt mit der Eröffnung des Tacheles-Jahres, inwiefern bildet das den Rahmen? Also welcher Geist steckt dahinter?
Ja, das ist ja eigentlich auch eines der jüdischen Feste, die eine ganz alte Geschichte haben. Ne? Judas Makkabäus hieß er, ein Feldherr, der den Tempel zurückerobert, und dann suchen sie danach Öl, und um ihre Kerzen anzuzünden, und da geschieht ein Wunder. Plötzlich ist genug Öl da, um die Lichter anzuzünden, und dieses Wunder, glaube ich, das wünsche ich mir auch für unser Themenjahr, dass es einfach gelingt, die Menschen zusammenzuführen, Lichter anzuzünden, um im Bild zu bleiben, überall im Land, auch im ländlichen Raum, nicht nur in den großen Städten, und gemeinsam zu feiern.
Und es wird auch ein symbolisches Licht angezündet. Können Sie noch mal beschreiben, was dort passieren wird?
Es wird tatsächlich eine Kerze angezündet. Die erste Kerze der Chemnitzer Chanukia von Rabbiner Michael Jedwabny und der Gemeindevorsitzenden Ruth Röcher.
Und da können dann alle zuschauen, wie dieses Licht angezündet wird und dann also möglichst lange auch brennen soll. Welches ist dann das erste sicht- und erlebbare Tacheles-Kunstkulturprojekt 2026? Können wir nochmal so quasi auf die mittlere Zukunft nochmal ein Schlaglicht werfen?
Als nächstes ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Wir haben ja 200 Projekte, die jetzt auf uns warten. Was ist geben wird. Es wird sehr viele Projekte geben und es wird Projekte geben, die jetzt noch laufen. Vielleicht ist das, was uns gerade aktuell am nächsten liegt. Vielleicht noch der Hinweis, bis zum 28.12. können Sie sich in der Stadt Waldenburg noch eine Ausstellung anschauen zum jüdischen Leben dort und zu einem ganz besonderen Ereignis, nämlich zur Befreiung von über 1000 Jüdinnen und Juden, die dort auf einem Todesmarsch waren und die dort auf dem Marktplatz von der amerikanischen Armee 1945 befreit wurden. Und an dieses Ereignis erinnert eine Ausstellung und ein, wie ich finde, ganz famoses Kunstwerk des Künstlers Marian Kretschmer, der versucht hat, jedem dieser 1000 Menschen ein Gesicht zu geben und kleine Porträts gemalt hat, die man sich dort im Waldenburger Schloss anschauen kann. Ich war vor einigen Wochen da, kann nur jedem empfehlen, hinzugehen.
Und es wird noch, wie gesagt, über 200 Veranstaltungen geben, die man sich anschauen kann und das Tacheles-Jahr genießen kann. Manuel Frey, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren.
Sehr gerne. Vielen Dank.
MDR Kultur trifft war das in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Julia Hemmerling und in der kommenden Woche ist Professor Martin Walter zu Gast. Martin Walter ist der Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Jena. Am 20.12. jetzt jährt sich ja der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. 6 Menschen sind da gestorben, über 300 wurden verletzt. Als Sprecher des Deutschen Zentrums für psychische Gesundheit, Halle Jena Magdeburg, konnte Martin Walter damals ziemlich schnell erste Antworten zum Umgang in Ausnahmesituationen den Betroffenen zur Hand gehen und an einen eng vernetzten, stufenweisen organisierten Netzwerk aus Fachleuten anknüpfen. Und ja, die dann eben erst für später sichtbar werdende Trauma mitwirken konnten. Also er hat viel aufgefangen und ist wahrscheinlich auch immer noch dabei, dass die Sendung nun in einer Woche.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.